Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.
Herzlich willkommen zu Volume 19 der Sendung Zentralquartett Menschenrechte hier und jetzt. Das Thema unserer heutigen Sendung ist Sexarbeit in Salzburg, und zwar im Bundesland Salzburg. Und als Gast begrüßen wir heute Christine Nagel von der Beratungsstelle PIA, die in der Stadt Salzburg angesiedelt ist. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Vielleicht noch den Hinweis auf das heutige Datum. Heute ist der 3. Mai.
Bitte?
Nein, der 2. Mai.
Genau.
Also jedenfalls, der Tag der Arbeit ist vorbei. Aber ich weiß von dir aus zahlreichen Gesprächen, dass du großen Wert darauf legst, dass die Tätigkeit, der die Menschen, von denen wir hier reden, nachgehen, dass die als Sexarbeit bezeichnet wird. Kannst du uns was dazu erzählen, wie es zu dem Begriff eigentlich kommt? Warum sagen wir Sexarbeitende oder SexarbeiterInnen?
Also das kommt nicht von mir, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es kommt aus der SexarbeiterInnenbewegung, hauptsächlich aus englischsprachigen Ländern, aus Amerika, wo man angefangen hat mit Parolen wie Sex Work is Work. Mhm. Und wo sexarbeitende Personen darauf hingewiesen haben, dass sie damit ihre Rechnungen bezahlen und dass sie auch genauso wie andere Personen ein Recht haben auf eine Steuernummer, auf Versicherung, auf korrekte Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen. Und nur so kann man das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich Menschenhandel und Ausbeutung bekämpfen. Und deshalb haben wir das in den deutschen Sprachraum adaptiert. Und wir sprechen von Sexarbeit und oder auch von sexuellen Dienstleistungen, die dann Menschen erbringen.
Und wenn wir über Sexarbeitende reden, von welchen Personen sprechen wir dann hier in Salzburg?
Wir sprechen von, es gibt meiner Meinung nach zwei unterschiedliche Gruppen, wo es aber auch Überlappungen gibt. Ja. Es gibt Personen, die registriert arbeiten in staatlich anerkannten Bordellen, und es gibt Personen, die ohne Registrierung und ohne Kontrolluntersuchung arbeiten in Bereichen, die nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel Haus- und Hotelbesuche, Privatwohnungen oder auch in Einrichtungen wie Pflegeeinrichtungen, wo sie ihre Dienstleistungen anbieten. Die registrierten Sexarbeiterinnen in Salzburg sind hauptsächlich weiblich gelesene Personen, die momentan hauptsächlich aus Rumänien stammen. Ich habe gerade letztens auf meine Zahlen geschaut, so um die 70% kommt aus Rumänien. Dann eben Bulgarinnen, Ungarinnen, Tschechinnen, ja, aber auch chinesische Staatsbürgerinnen sowie aus afrikanischen Ländern und ein sehr, sehr, sehr geringer Anteil an österreichischen und deutschen Personen. Außerdem sind es auch noch Transpersonen, die im legalen Bereich arbeiten. Das sind so in der Stadt Salzburg so pro Woche 3 bis 4 Personen. Und wenn man jetzt in den Bereich, der von anderen Personen als illegaler Bereich bezeichnet wird, ich bezeichne ihn als unsichtbaren Bereich, bezeichnet wird, ist das Spektrum viel, 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 viel größer. Mhm. Da ist auch der Anteil an österreichischen und deutschen Personen viel höher. Das geht halt zum Beispiel von der Mindestpensionistin bis zur Studentin, bis zur Flüchtlingsperson, männliche Flüchtlingsperson, die sexuelle Dienstleistungen in Internetforen anbietet. Also das ist ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum.
Mhm. Und unsichtbar bzw. als illegal bezeichnet wird dieses Spektrum deshalb, weil die gesetzliche Situation in Salzburg so ist, ist sie überall so in Österreich oder haben wir da in Salzburg eine spezifisch strenge Situation?
Ja, wir haben eigentlich in ganz Österreich schon sehr reglementierte Rahmenbedingungen. Österreich ist das einzige Land auf diesem Planeten, was die Zwangsuntersuchung nach wie vor vorschreibt. Wir haben es nicht einmal geschafft, mit 3 grünen Gesundheitsministern, die zwar guten Willen gezeigt haben, dieses Missverhältnis abzubauen bzw. abzuschaffen. Österreich wurde deshalb schon von internationalen Gremien gerügt, weil Zwangsuntersuchungen als Menschenrechtsverletzungen gesehen werden. Österreich hat 9 Bundesländer und im Gleichzug dazu 9 unterschiedliche Sexarbeitsgesetze, wobei Vorarlberg das strengste Gesetz hat, nämlich dass da die Gemeinde mit einer Bordelleröffnung mit Abstimmung einverstanden sein müsste, dass man ein Bordell erlaubt. Also prinzipiell ist in Vorarlberg Sexarbeit erlaubt, aber in der Realität kaum oder nicht möglich. Sexualassistenz ist ab Pflegestufe 4 erlaubt. Momentan, glaube ich, gibt es in Vorarlberg 2 Personen, die das ausüben. Ja, und Salzburg hat auch ein sehr, sehr strenges, reglementiertes Gesetz, das das Anbahnen und Verrichten sexueller Dienstleistungen, so heißt es in der Amtssprache, nur in konzessionierten Betrieben erlaubt, die in der Realität heute die betreibenden Personen sich das sehr zunutze kommen lassen, weil es immer weniger legale Arbeitsplätze gibt und somit halt auch Ausbeutung befeuert wird. Wenn man sieht es in Österreich überhaupt, die Betreiberinnen-Szene dünnt sich aus. Die Großbetriebe, die zum Teil auf unterschiedliche Bundesländer verteilt sind, wo eine sehr kleine Personengruppe dahinter steht, die richten sich immer. Und die kleinen Bordellbetriebe, wie man sieht, kann man sich so ein bisschen wie einen Tante-Emma-Laden früher vorstellen, die sind weggebrochen. Ja. Die gibt es in der Realität nicht mehr, weil sie zum Teil den Auflagen nicht nachkommen können, weil die Belastungen durch Miete und Energiekosten so hoch geworden sind, dass sich das einfach in so kleinen Settings nicht mehr rentiert.
Vielleicht eine Nachfrage. Zwangsuntersuchung sagst du deshalb, weil man sich nicht nur sozusagen, weil man nicht nur verpflichtet wird, eine Untersuchung durchführen zu lassen, sondern auch, dass sie durch einen Amtsarzt oder eine Amtsärztin durchgeführt wird. Das heißt, ich kann nicht zu einer niedergelassenen Gynäkologin oder einem Urologen gehen und sagen, ich möchte mich jetzt hier untersuchen lassen und kriege dann die Bestätigung, keine Ahnung, so wie beim Sehtest für Lkw-Fahrer oder Ähnliches, sondern ich muss sozusagen zu einer Behörde gehen und das amtlich oder zu einem Amt gehen und es dort bestätigen lassen.
Ja, nicht nur das. Es sind ja zum Teil nicht einmal Amtsärztinnen, die Untersuchung durchführen, sondern medizinische Assistenzkräfte, die Untersuchung durchführen. Es ist nicht der Fokus auf Beratung gerichtet. Es ist nicht der Fokus auf eine Diagnose oder auf eine Behandlung gerichtet. Die Person, wo bei der Untersuchung vielleicht das Ergebnis aus irgendeinem Grund nicht passt, muss dann sowieso einen Arzt aufsuchen und ein Labor aufsuchen selber. Ne? Und also da meine ich Selbstorganisationen und Beratungsstellen sind so prinzipiell dagegen, weil wir halt merken, doch durch dieses Gefühl, dass die Person, mit der ich in einem öffentlichen oder in einem legalen, unter Anführungsstrichen, Bordell zu tun habe, gesund sein muss, weil sie diese Gesundheitskontrollkarte hat. Ja, also eine Sexarbeiterin hat zu mir mal gesagt, sie sieht sich nicht anders wie Frischfleisch, was vom Amtsarzt angeschaut wird. Dass eben dieser Freifahrtschein oft von der Kundenseite halt dann auch als Motivation genutzt wird, um Dienstleistungen ohne Schutz einfordern zu wollen oder halt sogar darauf zu bestehen. Mhm. Beziehungsweise es gibt auch Bordelle in Salzburg, wo von Betreiberseite darauf bestanden wird, dass man Ansafe-Sex-Praktiken anbieten muss, um dort arbeiten zu dürfen. Und das hat ja überhaupt nichts mit Gesundheitserhaltung zu tun. Ja?
Aber ist das nicht eigentlich ein Sachverhalt, der gesetzeswidrig ist? Also kann sich ein Betreiber denn überhaupt in die Sexualpraktiken einmischen, die eine Frau anbietet? Also ich weiß schon, dass vielleicht die Praxis eine andere ist, aber in der Theorie darf doch ein Betreiber nichts tun, nicht einmal vorschreiben, mit welchem Kunden.
Nicht einmal das und nicht einmal zu welchem Preis oder mit welchem Outfit oder zu welcher Uhrzeit oder überhaupt. Es ist, wenn es im Korrekten ist, eine Dienstleistung, wo zwei erwachsene Menschen sich konsensual etwas ausmachen und ein Dritter hat dabei nichts zu suchen.
Das ist sozusagen einfach ganz klar weisungsfrei und genau. Die Frauen oder Männer oder Personen zwischengeschlechtlicher Natur sind einfach eigentlich weisungsfrei gestellt, das heißt, sie sind auch in keinem Dienstverhältnis, keinem Weisungsverhältnis, keinem Abhängigkeitsverhältnis, sondern sie sind selbstständige DienstleisterInnen.
Ja, und in der Realität schaut es halt wie bei vielen anderen Dingen, wie in der Pflege wie oder 24-Stunden-Betreuung oder wie in anderen Bereichen, schaut es halt dann auch sehr unterschiedlich aus. Das hängt dann von den betreibenden Personen ab und solange nicht mindestens, also ich habe mich gerade über diese Geschichte letzte Woche mit dem Obersten der sogenannten Rotlichtgruppe Österreichs unterhalten. Und der hat mir ganz klar gesagt, solange da nicht mindestens zwei Frauen oder besser noch drei oder vier Frauen dagegen klagen, wird überhaupt nichts passieren. Und sie können da auch nichts machen. Das sind Behauptungen, die halt von Beratungsstellen in den Raum stehen, was wir von unseren Klientinnen mitgeteilt bekommen. Und er hat dann auch gemeint, dass sogar wenn eine einzige Sexarbeiterin das tun würde und das auch benennen würde und dagegen klagen würde, würde es schlecht ausschauen. Und
vielleicht eine Frage dazu. Gibt es in Österreich sowas wie eine Gewerkschaft für Sexarbeiterinnen, also einen Zusammenschluss der sozusagen Berufsinteressen, so wie etwa diese Missstände von Seiten der Betreiberinnen zumindest anprangert oder kritisiert oder auch versucht, auf dem gesetzlichen Weg zum Beispiel eben Klagen auf den Weg zu bringen?
Also Gewerkschaft gibt es keine, weil ja auch Sexarbeit kein Gewerbe ist, ja. Und es gibt die Allianz für die Rechte von Sexarbeiterinnen, da haben wir uns zusammengeschlossen, bundesländerübergreifend, da ist auch Beratungsstelle PIA mit dabei, mit drei Selbstorganisationen, die es in Österreich gibt, haben wir uns zusammengeschlossen. Wir machen halt zweimal im Jahr Presseaussendungen, wir versuchen direkten Kontakt zu Politikerinnen zu halten und halt Missstände anzusprechen. Ich würde es für sehr, sehr sinnig finden. Es gibt in Österreich die AG Sexuelle Dienstleistungen. Das ist eben eine Arbeitsgruppe mit Exekutive, mit Beratungsstellen und so weiter und Verwaltung. Und da kann man sogar auf der Seite des Bundeskanzleramts Berichte abrufen und da gibt es auch Empfehlungen. Und empfohlen wird von dieser AG, ich glaube seit 12 Jahren, eine Ombudsstelle, die sich für so etwas einsetzen würde und könnte und dann auch eventuell leichter als Beratungsstellen, die dann doch oft sehr triggerorientiert handeln müssen und dann auch unabhängiger, so wie eine Patientenombudsstelle oder so, bei solchen Fällen bundesländerübergreifend eingreifen könnte. Die steht in den Empfehlungen drinnen. Und würde die jemals entstehen, ich würde es voll und ganz unterstützen. In vielen, vielen Fällen ist es auch so, dass ich versuche, mit Betreibern mich auszutauschen und Dinge zu lösen, aber es ist halt sehr mühsam.
Aber jetzt möchte ich noch mal gerne nachfragen. Das heißt, eigentlich ist sozusagen das Ausbeutungsverhältnis, wovon wir reden, eins zwischen Betreiber Partnerin und derjenigen Person, die eben sexuelle Dienstleistungen erbringt, weil die Person darauf angewiesen ist, dass sie dort Räumlichkeiten zur Verfügung hat, dass sie die Werbestruktur dort zur Verfügung hat, die Infrastruktur etc. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also in Salzburg kann man quasi ohne Betreiber bekommt man gar keinen Termin am Gesundheitsamt für diese Kontrollkarte. Da wird man über die Betreiber. Also wenn ich jetzt als Migrantin nach Salzburg käme und ich möchte in diesem Bereich arbeiten, muss ich zuerst einen Betreiber finden, wo wie uns beiden die Rahmenbedingungen passen. Ich muss eventuell schon in Vorkasse gehen mit ein paar hundert Euro. Die Mieten sind über 1000 Euro in Salzburg für die Woche. Und ich muss dann auch eine gewisse Zeit warten. Und da darf ich zum Teil nicht einmal in diesem Bordell warten, sondern ich muss mir Pension nehmen oder ein Hotel nehmen oder muss mir Unterkunft schauen, bis ich diese Karte erst bekommen habe. Und das kann durchschnittlich 5 Tage oder eine Woche dauern, je nachdem, Feiertage und so weiter. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig und die Leute fragen immer, ja, warum arbeiten die Personen illegal und so weiter. Das geht auch in diese Richtung, dass man sich zunehmend diese Zahlung nicht mehr leisten kann und auch nicht mehr leisten will.
Gut, also 1000 Euro Miete bedeutet ja schon alleine im Monat 4000 Euro oder ich weiß es nicht, du rechnest wochenweise, weil es viel Fluktuation gibt, oder? Habe ich den Eindruck?
Es gibt viel Fluktuation, speziell in den Laufhäusern. Das sind Häuser, wo sich die Frauen eben so kleine Einheiten mieten. Ein Schlafzimmer mit oder ein Zimmer mit kleiner Nasszelle. Und das kostet halt in Salzburg unterschiedlich von 100 bis 120, 130, 150 Euro, je nachdem. Es wird auch unterschiedlich abgerechnet. Chinesische Personen als auch Transpersonen müssen mehr bezahlen.
Okay, und die Gegenleistung, die der Betreiber dafür erbringt, ist, er meldet die Frauen an für die Kontrolluntersuchung?
Genau. Es hat eine verantwortliche Person anwesend zu sein. Mhm. Und in den Laufhäusern gehen halt Kunden durch, die halt schon durch das längere Bestehen dieser Einrichtungen wissen, dass sie dort Sexarbeiterinnen treffen können. Und ab und an gibt es halt eine Werbung in der Zeitung oder im Internet.
Und gibt es da jemand, der für die Sicherheit der Arbeiterinnen sorgt, der im Zweifelsfall in einem Konfliktfall zum Beispiel da wäre oder eingreifen kann? Oder der, ich weiß es nicht, also Kundinnen, die übermäßig konsumiert haben, vielleicht gar nicht erst rein? Lässt oder?
Also das ist wieder wie alles sehr unterschiedlich von Haus zu Haus. Es ist sehr unterschiedlich, hängt sehr stark von den handelnden Personen ab. Und ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem mit einem Betreiber quasi, ich habe ihn geraten, dass er einen Eintritt verlangt für die Kunden. Das heißt, da muss jemand dort sitzen und der sieht dann, welche Person das Haus betritt. Und es ist so ein bisschen eine Kontrollmöglichkeit. Und die Kunden, die dann kommen, bekommen ein Bändchen. Das können sie den ganzen Tag nutzen. Und es wird dann von der Dienstleistung abgezogen und die Sexarbeiterin kriegt es dann von ihrer Tagesmiete abgezogen. Also es ist quasi so ein Ort wie eine Kaution. Und Sexarbeiterinnen haben mir erzählt, dass sie sich seitdem angenehmer fühlen. Und es geht nicht nur um die Sicherheit, sondern es wird oft von unterschiedlichen Personen das als Sport betrachtet, beim Laufhaus durchzugehen und einfach zu klingeln und zu schauen, wer ist drin, zum Teil Gruppen. Ganz schlimm ist zum Beispiel bei der Gast, dass da wirklich Menschen glauben, das ist eine Möglichkeit, auch andere Menschen zu beleidigen oder sich irgendwie lustig zu machen über Sexarbeit. Und gerade deshalb haben wir das gerade nach diesen Femiziden, nach den Gewaltvorfällen mit Sexarbeiterinnen, haben wir das unterschiedlich halt mit Betreibenden angesprochen. Ich habe jetzt auch vor kurzem mit Sexarbeiterinnen zusammen einen Infoblatt gemacht, was man als Sicherheitsmaßnahmen ergreifen kann. Man kann zum Beispiel schauen, es gibt in manchen Bordellen gibt es Sicherheitsknöpfe. Mhm. Und das sollte man halt einmal ausprobieren, ob die überhaupt funktionieren, weil das auch nicht immer gewährleistet ist. Mhm. Man sollte ausprobieren, was ist, wenn ich den drücke. Und man sollte zum Beispiel, so wie du, Uschi, so ein Tuch nicht tragen während der Sexarbeit, weil das ganz ein leichtes wäre, jemanden zu würgen oder sonst irgendwas. Also, oder auch lange Ohrringe. Es gibt gewisse Dinge, die man da ausgearbeitet hat. Mit Sexarbeiterinnen, die schon sehr lange im Geschäft sind. Und es gibt auch von der Beratungsstelle IBUS, die ich mitbegründet habe in Innsbruck, Podcasts mit Sexarbeiterinnen, die werden aber nur an Sexarbeiterinnen weitergegeben, die neu einsteigen wollen. Mhm. Also das dient nicht zur breiten Verteilung, weil man weiß ja nie, wie das hört. Und das sind so gewisse Dinge, die man dann von Frau zu Frau oder von Sexarbeiterin zu Sexarbeiterin weitergibt. Und es gibt schon, es gibt in der Sexarbeit eine starke Konkurrenz und Konkurrenzdruck, aber es gibt im Speziellen seit Corona auch untereinander Solidarität. Mhm. Und da werden dann gewisse Telefonnummern ausgetauscht. Wenn der kommt, bitte pass auf, weil der so und so ist, oder lehne den ab, was auch immer. Also es gibt schon Maßnahmen, sich gegenseitig zu unterstützen. Ja.
Vielleicht kommen wir auch noch jetzt zu dem anderen Bereich, dem nicht sichtbaren Bereich, der ja auch vorhanden ist, wie du schon angesprochen hast. Wie sind da die Arbeitsbedingungen? Wo sind da auch die Probleme für Sexarbeitende, die jetzt sozusagen, also das eine ist einmal, sie sind illegalisiert dadurch, dass diese Art von Sexarbeit sozusagen illegal ist, unter Anführungszeichen. Aber ich stelle mir vor, dass es auch sonst einige Problemlagen gibt bei dieser Art von Dienstleistung.
Es ist halt Schwarzarbeit. Also ich finde, immer diesen Begriff illegal zu nehmen, ist schwierig, weil man dann den Eindruck gewinnt, es sind Personen, die sich illegal hier in Österreich aufhalten. Dass das zum Teil österreichische, deutsche EU-Bürgerinnen, dass der Anteil sehr hoch ist. Ja, das wird da komplett ausgeblendet. Und das Hauptproblem ist eben in der unsichtbaren Sexarbeit, dass unsere unterschiedlichsten Behörden sehr stark erpicht sind, die Personen zu stellen und die mit sehr, sehr, sehr hohen Geldstrafen belegen. Mhm. Zum Teil sogar Abschiebungen innerhalb der EU mit Abschiebehaft und wirklich Orgenmaßnahmen. Ja? Und genutzt wird hierbei das Internet, wo man dann quasi Personen anschreibt, was weiß ich, ich bin der Scharfe sowieso und ich möchte gern dort und da und ich bin in dem und dem Hotel, kommst mich besuchen, ich bezahle dir, was weiß ich, die Summe XY.
Eine attraktive Summe.
Eine sehr attraktive Summe. Und die Personen, die halt dann dort drauf reinfallen, das sind halt Personen, die in Not sind, die Geld brauchen. Und was dabei komplett ausgeblendet wird, dass die Personen diese Strafen zum Großteil schon bezahlen, weil sie eben nicht abgeschoben werden wollen oder weil sie keine Probleme wollen. Und wie glaubt man dann, dass das Geld reinkommt? Ja? Und es gibt Gründe, warum diese Personen sich einfach in einem legalen Bordell nicht einmieten können. Ja, man darf nicht vergessen, man konnte bis 2016 in Österreich noch wegen unsittlichen Lebenswandels, sprich Prostitution, enterbt werden. Es ist kein Beruf, den man in einen Lebenslauf reinschreiben kann. Ja? Selbst wenn man jetzt sagt, Sexarbeit ist Arbeit, wie wir das auch immer bezeichnen und verwenden, aber es ist auch eine Arbeit, für die nicht alle Personen geeignet sind. Und es ist eine Arbeit, die sehr stark stigmatisiert.
Du hast vorhin gesagt, dass es bestimmte im legalen Bereich, dass es bestimmte Gruppen gibt, die stärker, ich sage mal, zur Kasse gebeten werden. Und gleichzeitig hast du gesagt, es gibt da gewisse Solidarität. Heißt es dann, wenn ich in einem Haus bin und es sind 10 Personen, die nicht chinesischer Herkunft sind und zwei Chinesinnen, dass dann da gemeinsam dagegen protestiert wird, dass die höhere Mieten bezahlen sollen? Oder wie stelle ich mir das dann eigentlich vor? Ist da, weil, also für mich ist das jetzt zum Beispiel so ein Beispiel für eine Ungleichbehandlung, wo ich denke, wie kann man die überhaupt rechtfertigen? Das ist eine Diskriminierung. Eigentlich gibt es da keinen sachlichen Grund dafür, weil woher auch? Und was kann man denn da konkret dagegen tun, außer dass es eben vielleicht solidarisches Handeln unter den Frauen in den, oder Männern in den Häusern gibt?
Schwierig. Also die Solidarität ist eine Solidarität, die im Kleinen ist. Wo Gruppen, die sich für eine andere Gruppe einsetzen, habe ich nicht erlebt, leider. Mhm. Ja? Die Solidarität ist zum Beispiel, vor kurzem habe ich die erlebt, da ist auch etwas passiert, was eigentlich komplett illegal ist, was gegen jegliche Gesetze widerspricht. Es gibt in Salzburg Bordelle, wo es Strafgelder gibt. Ja? Und da hat eine Person für die andere Person einer anderen Nation die Strafe einfach übernommen. 100 Euro Strafgeld für zu spät kommen. Und die war dann die eine Person hat mir gesagt, ich habe die 100 Euro bezahlt, weil mir dieser Geschäftsleiter so auf den Geist geht und ich wollte einfach, dass er die Pappen hält. Und das war mir 100 Euro wert. Und mir hat die andere Person so leid getan, weil sie private Probleme gehabt hat und deshalb zu spät kam. Sie hat Probleme gehabt mit dem Kind, Kindesunterbringung und so weiter. Mhm. Und diese Solidarität in der Gruppe habe ich leider in der Form nur während Corona mit gegenseitig Wohnung teilen oder Essen teilen und so weiter erlebt. Und dann nur in der Gruppe intern. Aber eine Gruppe für die andere schwache Gruppe habe ich nicht erlebt.
Ist vielleicht auch deshalb ein Stück weit begrenzt, diese Solidarität, weil ja die Fluktuation wahrscheinlich relativ groß ist. Das heißt, viele werden ja nicht einfach über lange Zeit jetzt in Salzburg arbeiten, sondern vielleicht an verschiedenen Orten immer wieder.
Die meistens fluktuieren Sexarbeiterinnen schon sehr, aber sie kommen dann, wenn das finanziell gepasst hat und wenn andere Sachen gepasst haben, an den Ort wieder zurück. Aber ich glaube, dass Sexarbeit, das Geschäftsprinzip der Sexarbeit, auf dem Prinzip der Konkurrenz besteht. Mhm. Konkurrenz von einer Frau gegen eine andere Frau. Und ich bemerke das selbst in manchmal Situationen mit Selbstorganisationen, wo eigentlich Aktivistinnen, die eigentlich gute Dinge sagen und gute Dinge tun, dann doch wieder mal in die Schiene hineinfallen und dann sich messen. Mhm. Und dieses Messen ist wirklich toxisch und auch wie wirklich auf zum Beispiel einen Mann, ja, der vielleicht der Polizist ist oder der Betreiber ist oder der Journalist ist. Dieses immer sich messen müssen, das sehe ich als das große Hemmnis und Hindernis, dass sich wirklich was tut. Nicht nur in den einzelnen Betrieben, sondern auch auf großer, breiter Ebene im Sexarbeiterinnen-Movement. Ja? Dass man einfach, dass es ganz wurscht sein muss, ob eine Person 60 ist, ob die dick oder dünn ist, aus welcher Herkunft die ist. Sexarbeiterinnen sind jenseits allen Glaubens, die heilige Hure gibt es nicht. Die sind genauso Rassistinnen oder haben genauso Fehler und das ist halt ein langer Prozess, glaube ich, dass sich da irgendwann einmal was tun könnte. Und momentan bin ich schon in der Situation, dass ich mir denke, es ist schon gut, wenn nicht schlechter wird, wie es momentan ist. Weil eigentlich darf man nicht vergessen, Sexarbeiterinnen sind am Ende der Nahrungskette und wir sind in einer Wirtschaftskrise und es ist momentan eine sehr, sehr belastende Situation für verletzliche Gruppen, für Migrantinnen, für Alleinerziehende, für Alleinversorgerinnen. Mhm. Und was vielleicht auch für euch sehr spannend ist, immer letzthin, meine Erfolgsgeschichten umorientierter Personen in der Sexarbeit angeschaut. Und ihr werdet es nicht glauben, jedes Erfolgsprojekt, wo ich sage, ja, der Frau geht's gut, die hat in der Sexarbeit nicht mehr bleiben wollen, die hat sich gesettelt, die hat sich gut entwickelt, hinter jeder erfolgreichen, umorientierten Sexarbeiterin steht nicht nur eine Beratungsstelle, sondern in erster Linie ein erfolgreicher, unterstützender Mann. Mhm. Und das sollte uns schon zu denken geben,
wenn dass die Frauen das nicht aus eigener Kraft schaffen können,
ja,
also dass sie
wirtschaftlich
nicht in der Lage sind, ein wirtschaftlich attraktives Leben sich aufzubauen.
Und ich spreche nicht von Luxus. Ich kenne eine Person, die einen Landwirt geheiratet hat und jetzt auf irgendeiner Farm in Oberösterreich mit Tierschutz und so weiter vollkommen glücklich ist und der es taugt. Ja? Und also ich spreche nicht vom was weiß ich, den Rennfahrer oder den Fußballspieler oder was der Kuckuck wen zu treffen, der einen dann, oder den Prinzen auf dem weißen Pferd, der einen dann da rettet, sondern ich spreche von einer ganz normalen Lebensbasis, also ohne irgendwie Luxus.
Aber für mich klingt es so, als ob ein Ansatzpunkt tatsächlich darin liegen würde, ausbeuterische Betreiberverhältnisse zu reduzieren und zu kontrollieren oder einzuhegen in irgendeiner Form. Also das ist jetzt das Bild, was ich bekomme, wenn ich mit dir rede, dass ich so das Gefühl habe, naja, eigentlich müsste man sagen, eine Miete von, keine Ahnung, 1000 Euro in der Woche ist Mietwucher. Und das kann man in dieser Form nicht anbieten, sondern da muss man eine Deckelung machen von 700 Euro oder 800 Euro oder wie auch immer. Also ich habe jetzt keine Vorstellung davon, wie sowas konkret aussehen könnte. Aber habt ihr da so Forderungen?
Also ich denke da immer an Helga Amesberger, die bekannte Forscherin zu dem Thema, die gesagt hat, Sexarbeiterinnen stimmen mit ihren Füßen ab. Mhm. Das heißt, man müsste eigentlich gesetzlich andere Rahmenbedingungen schaffen, dass zum Beispiel Hausbesuche legal erlaubt sind, dass zum Beispiel Sexarbeiterinnen, die sich zusammentun, gemeinsam ein kleines Häuschen oder irgendwas mieten können oder vielleicht sogar auch die Stadt Salzburg irgendwie eine Räumlichkeit, wo man fair als Kollektiv zum Beispiel arbeiten könnte, zur Verfügung stellt. Also bitte nicht umsonst, aber zu fairen Bedingungen. Und dann müssten sich ja auch die Herrschaften, die jetzt momentan eine staatlich geschützte Monopolstellung haben, die müssten dann schon ein bisschen darauf aufpassen, oder sie müssten sich dem anpassen.
Das heißt, man müsste die Monopolisierung aufbrechen, die dadurch entsteht, so stelle ich mir das jetzt vor, nach deinen Schilderungen, dass sozusagen der Rahmen des unter Anführungszeichen Legalen sehr eng gesetzt ist.
Ne? Genau.
Wenn das erweitert wäre, sodass man eben Hausbesuche auch unter Anführungszeichen legal durchführen kann, dass man zum Beispiel so eine Haus- oder Wohngemeinschaft gründen kann, wo diese Dienstleistungen angeboten wären, dann würde automatisch die Monopolstellung unterwandert und dann wäre das Unterdrückungs- oder Ausbeutungssystem wesentlich schwerer noch aufrechtzuerhalten, oder? So stellen
genau, das genau. Also das hat ja vor 20 Jahren, glaube ich mal, Gabi Burgstaller hat so ein Musterbordell irgendwann einmal gesagt. Ich hätte nur ein Bedenken, dass das Musterbordell viel zu klein werden würde, weil sich dann natürlich am Anfang alle möglichen oder alle Sexarbeiterinnen dafür interessiert würden. Aber Ich denke, man müsste, wenn man das Thema angreifen möchte, wirklich reflektiert mit denen sprechen, die es angeht, nämlich Selbstorganisationen und Beratungsstellen, die den Kontakt haben und nicht irgendwelche Menschen, die da am Schreibtisch sitzen und eigentlich vom Thema keine Ahnung haben und auch haben dürfen. Ne? Also wie in vielen.
Eine Frage, weil ich stelle mir vor, dass sowas ja auch am politischen Willen ein Stück weit scheitert. Gibt es politische Kräfte, die so konstruktive und sozusagen von der Erfahrung her, ja, von der Beratungserfahrung her, als sinnvoll erkannte Projekte oder Vorschläge unterstützen würden in Salzburg?
Ich glaube eigentlich nicht, weil wenn man sich diesem Thema politisch nähert, Sexarbeiterinnen, man gewinnt da nicht, was weiß ich, um 50% mehr Wählerstimmen oder Wählerinnenstimmen. Ich glaube, dass man sie eigentlich, wenn man politischen Selbstmord begehen möchte, dann sollte man Sexarbeiterinnenrechte auf seine Fahne schreiben, weil da wird man angegriffen aus allen Ecken und Enden, sei es von fundamental religiösen Menschen, sei es von Bevormundungsfeministinnen, sage ich immer, die da ganz eigene Vorstellungen dazu haben. Und ich glaube, also da bin ich ganz, da sind wir ganz weit im Land der Utopie und der politischen Möglichkeiten. Also ich würde mich freuen, wenn es denn so wäre, aber ich glaube es nicht.
Gut, dann vielen Dank für das Gespräch.
Sehr spannend.
Für die spannenden Informationen und Einblicke. Leider enden wir ja mit dem, dass sozusagen die Verbesserungsvorschläge eher utopisch oder im utopischen Bereich angesiedelt sind. Aber trotzdem ist es, denke ich, wichtig, dass Beratungsstellen und Menschen wie dich gibt, die da dranbleiben und ein Stück weit sozusagen diese Utopie auch weiterhin einfordern und Realität werden lassen. Vielen Dank fürs Kommen und Dank fürs Zuschauen und Zuhören an die Zuseherinnen und Zuseher.
Danke.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.